Es freut mich, dass wir das Studium im Galaterbrief fortsetzen können. Wir sind am letzten Kapitel, Kapitel 6, angekommen und ich lese von hier die Verse ab Vers 1. Lieben Brüder, so ein Mensch etwa von einem Fehl übereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und siehe auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. So aber sich jemand lässt dünken, er sei etwas, so er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeglicher aber prüfe sein Eigenwerk, und alsdann wird er an ihm selber Ruhm haben und nicht an einem anderen. Denn ein jeglicher wird seine Last tragen. Der aber unterrichtet wird mit dem Wort, der teile mit allerlei Gutes dem, der ihn unterrichtet. Irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf dem Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lassen uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, ohne aufhören. Als wir denn nun Zeit haben, so lasset uns Gutes tun, ein jedermann, allermeist, aber eines Glaubens Genossen. Sehet, mit wie vielen Worten habe ich euch geschrieben, mit eigener Hand. Die sind, die sich wollen, angenehm machen nach dem Fleisch, die zwingen euch zur Beschneidung, allein, dass sie nicht mit dem Kreuz Christi verfolgt werden. Denn auch sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr euch beschneiden lasset, auf dass sie sich von eurem Fleisch rühmen mögen. Es sei aber ferne von mir rühmen, denn allein von dem Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, durch welchen wir die Welt gekreuzigt ist, und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Vorhaut etwas, sondern eine neue Kreatur. Und wie viele nach dieser Regel einhergehen, über die sei Friede und Barmherzigkeit und über dem Israel Gottes. Hinfort mache mir niemand weiter Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen des Herrn Jesus an meinem Leibe. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit eurem Geist, liebe Brüder. Amen. Wir erinnern uns, dass hier im Galaterbrief es eine Auseinandersetzung gab. Und diese Auseinandersetzung war die Beschneidung oder Nichtbeschneidung. Das Halten des Zeremonialgesetzes oder das Nichthalten des Zeremonialgesetzes. Und der Apostel Paulus geht durch diesen ganzen Brief mit einem Bild vor Augen vor. Er möchte eine Gemeinde haben, ein Volk Gottes, das einig ist, das ein Fundament hat, auf dem es steht und das nicht gerüttelt werden kann. Und dieses Fundament ist der Geist. Es ist der Geist Christi, durch den der Mensch, der einmal geboren ist mit der sündigen Natur, durch die Neugeburt ein anderer wird. Er baut nicht mehr auf sein Fleisch, von dem er geboren ist, sondern er baut auf den Geist. Er baut auf Christi Leben, das durch den Heiligen Geist ihm zur Verfügung gestellt wird. So, die Auseinandersetzung ist so deutlich und klar, dass der Paulus jetzt in seinem letzten Kapitel das Ganze nochmal zusammenfasst. Und er spricht hier auch die, man könnte nicht sagen Motivation, sondern den Grund, weshalb diese falschen Lehrer dieses Neue bringen. Warum müssen sie das Alte in die neue Gemeinde bringen? Das heißt, warum müssen sie die Beschneidung den Heiden mitverkündigen? Warum müssen sie das Zeremonialgesetz den gläubig gewordenen Heiden aufzwingen? Und Paulus sagt, sie wollen es tun, um sich an euch zu rühmen. Wir Menschen sind durch unsere sündige Natur ganz komische Wesen geworden. Wir sind sehr glücklich, uns zu rühmen, weil der Ruhm ist das, was der sündigen Natur eigen ist. Wir müssen uns loben, wir müssen uns rühmen. Und man rühmt sich letztendlich, man könnte sagen, von zwei Dingen. Entweder von dem, was man selbst tut, aber die sündige Natur will sich rühmen von dem, was das eigene Tun für einen Erfolg bringt an den anderen. So, wir tun ein Werk, damit wir Erfolg haben an den anderen. Und das ist unser Ruhm. So im Christlichen rühmt sich der Christ, weil er ja so vielen Menschen geholfen hat. Weil man muss ja sein Werk sehen an den anderen Menschen. Und so rühmen sich diese falschen Lehrer an der Beschneidung der anderen. Sagen, das ist unser Ruhm, wir haben euch überzeugt. Das ist es, was ihr tun sollt. Und dann sind wir so glücklich, dass wir Menschen überzeugt und überredet haben, etwas zu tun und rühmen uns dieser Taten. Ein Christ freut sich zu rühmen. Und wenn man so die christliche Gesellschaft anschaut, dann rühmt sie sich immer, wie gut und wie viel Gutes sie tun an den anderen. Nun, in diesem Text steht es tatsächlich, dass wir sollen viel Gutes tun. Aber worin liegt der Ruhm des Gutes Tuns? Weil wenn ich hier Vers 10 nehme, oder Vers 9 und 10 in Galater 6, lasset uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten ohne aufhören. Wo ist diese Ernte heimzufahren? Wo wird diese Ernte sein? Als wir denn nun Zeit haben, so lasset uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Wann wird die Ernte sein? Doch nicht hier und jetzt. Für einen Christen gibt es keinen Ruhm an dem, was er anderen tut. Für einen Christen ist das selbstverständlich. Er dient aus dem Geist heraus, aus dem Christus gedient hat. Und Jesus kam nicht, um bedient zu werden. Er kam nicht, dass jemand ihm etwas zurückgibt für das, was er gekommen ist, zu geben. Er kam nicht, um Ruhm zu haben an uns. Er kam, Ruhm zu haben an seinem Vater. Er sagt es in Johannes 5, ich suche nicht die Ehre von Menschen. Menschen müssen mich nicht anschauen und mich ehren. Ich suche die Ehre meines Vaters. Das ist Christi Geist. Wenn Menschen sich versuchen zu rühmen an dem Erfolg, den sie so bringen, wie viel Kranke sie geheilt haben oder wie viel Gutes sie getan haben, wie viele Schulen sie gebaut haben oder was auch immer sie wohl gemacht haben in ihrem Leben. Gutes. Dieser Ruhm am Menschen ist null und nichtig. Können wir das begreifen? Die falschen Lehrer wollten Ruhm haben an den Galatern. Dass sie sie dazu bringen, sich zu beschneiden, damit sie dann sich ihres Fleisches rühmen, dessen, was man sieht. Aber Paulus sagt, ich rühme mich von einer einzigen Sache, von dem Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Wo bleibt der Ruhm? Sagt er an der Stelle. Wo bleibt der Ruhm an uns selbst? Doch nirgendswo. Wir brauchen einen Ruhm, nämlich, dass wir eine neue Kreatur sind. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Vorhaut etwas, sondern eine neue Kreatur. Und jeder, der diese Regel verstanden hat, jeder, der weiß, worum es geht, über den sei Friede und Barmherzigkeit über dem Israel Gottes. Das ist das Volk Gottes. Es hat sich nicht zu rühmen. Es ist eines der größten Probleme der letzten Christenheit, der Gemeinde Gottes, die beschrieben wird als Laodicea in Offenbarung 3, Vers 17. Du sprichst, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts. Und du weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Des Rühmens ist die Welt heute voll. Des Rühmens ihrer eigenen Taten, wer sie sind, was sie wissen, davon ist die Christenheit voll. Man hört keine Selbstkritik. Man hört nicht, oh, mein Kleid ist schmutzig. Oh, ich muss hier etwas ändern. Nein, man rühmt sich der Taten, die man sieht, an anderen. So, das ist das der Hintergrund, weshalb die Menschen im Galaterbrief durcheinander gemacht worden sind. Diese Menschen, die sich rühmen wollen an anderen Menschen, sind da hineingekommen, wollten ihre eigenen Lehren durchführen, obwohl sie selbst das Gesetz nicht hielten. Die sie zwingen wollten zu beschneiden, waren aber nicht die, die auch das Gesetz hielten. Sie waren also falsche Lehrer, falsche Brüder. Und sie haben es getan, um sich groß zu tun, um sich zu rühmen, um ihren Stolz hervorzuhalten. So, das ist die eine Seite der Geschichte. Aber jetzt sagt Paulus im Kapitel 6, Vers 4, ein jeglicher aber prüfe sein eigen Werk, und alsdann wird er an ihm selber Ruhm haben und nicht an einem anderen. So, das heißt, wir müssen etwas tun. Unsere Werke werden beweisen, ob wir aus dem Fleisch handeln oder aus dem Geist. Aber wir rühmen uns nicht an dem, was an anderen geschieht oder nicht geschieht. So, die eine Seite ist, ich will mich rühmen an den anderen, was ich an denen getan habe. Die andere Seite ist die, dass der hineingeht und korrigieren will, manchmal ja recht hat in dem, was er zu korrigieren hat, er es aber auf die falsche Art und Weise tut. Die Gemeinden sind noch nicht vollkommen. Auch die Galater waren nicht vollkommen. Und da gibt es Fehler zu korrigieren. Und der Paulus macht ja selbst in seinem Brief deutlich, dass er einen Fehler korrigieren möchte. Es ist ein Lernfehler, ein grundsätzlicher Lehrfehler, dass man sich verlässt auf das Fleisch und nicht auf den Geist, dass man sich verlässt auf sich selbst und nicht auf Gott. Und er beschreibt, welche Frucht das hat. Und er möchte hier einen Punkt hervorbringen. Der Frieden brächte in unsere Gemeinden, wenn wir verstünden, auf was wir sehen. So lasst uns lesen. Liebe Brüder, so ein Mensch etwa von einem Fehler übereilt würde, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. So aber sich jemand lässt dünken, er sei etwas, so er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeglicher aber prüfe sein Eigenwerk, und alsdann wird er an ihm selber Ruhm haben und nicht an einem anderen, denn ein jeglicher wird seine Last tragen. So, beim Korrigieren müssen wir verstehen, dass die Fehler, die die Menschen machen, wie machen? Hier sagt er es so schön, von einem Fehler übereilt würde. Der richterliche Geist, in dem wir geboren sind, ist sehr schnell, einen Menschen zu verurteilen. Und diese Verurteilung ist Sünde, weil sie kommt aus der falschen Motivation. Sie kommt aus dem Ich halte mich höher als der andere. So aber sich jemand lässt dünken, er sei etwas, wo er doch nichts ist. Das ist die sündige Natur. Sie denkt, sie ist Gott. Sie denkt, sie ist jemand, der sie nicht sein kann. Der betrügt sich selbst. Wir betrügen uns alle selbst, unsere sündige Natur. Und wir betrügen uns am meisten dann, wenn wir in unserer Gemeinden die Fehler anderer sehen, beurteilen, verdammen, letztendlich ja, weil wir denken, wir sind Richter. Deshalb sagt Paulus hier, ein jeder trage die Last des anderen. Und jetzt müssen wir verstehen, was meint er damit? Was ist eine Last? Was meint er mit der Last, wo er doch sagt, denn ein jeglicher wird seine Last tragen? Kann ich die Last anderer tragen? Kann ein Mensch für andere je was tun? Und was können wir tun? Schauen wir uns doch das Bild Gottes mit dem Menschen an, als er ihn schuf. Gott hat den Menschen abhängig gemacht. Und er hat ihm abhängig von Bedürfnissen. Diese Bedürfnisse kann Gott nur selber dem Menschen zur Verfügung stellen. Der Mensch kann sich sie selber nicht machen. So muss der Mensch sich sie von außen nehmen und versorgen. Das heißt, jedes Individuum kann nur seine eigenen Bedürfnisse stillen. Nicht einmal Gott kann die Bedürfnisse stillen. Gott kann mir die Bedürfnisse nur zur Verfügung stellen. Das ist seine Aufgabe. Aber die Bedürfnisse zu erfüllen, das ist meine Aufgabe. So, niemand kann für den anderen essen, trinken, auch denken nicht, auch handeln nicht, auch keine Verantwortung tragen für den anderen. Das ist ausgeschlossen durch das Gesetz der Individualität. Dann, was meint denn hier der Paulus? Die Last anderer tragen. Wenn das doch gar nicht geht. Und wenn wir in dem ganzen Kontext, und deshalb brauchen wir immer den Kontext zu sehen, dann könnten wir uns ja denken, diese Last ist, dass jemand arm ist und ich helfe ihm. Und so tragen wir zusammen seine Armut. Oder jemand ist krank und ich helfe ihm in seiner Krankheit. Ich bringe ihm Essen oder ich stütze ihn. Das könnte man als Last sehen. Aber letztendlich sind das keine Last. Ich hoffe doch, dass wir verstehen, Gutes tun, sagt er hier, ist nicht eine Last. Gutes tun ist eine Lust. Den Armen zu tragen ist nicht eine Last. Dem Kranken zu helfen ist nicht eine Last. Eine Last, das ist nur für die sündige Natur eine Last. Das meint die Bibel nie, dass es eine Last ist. Das ist ein Vorrecht. So, wir können es nur verstehen, wenn wir den Unterschied machen zwischen der sündigen Natur und der geistigen Natur Christi. Was war denn die Last Christi? Wollen wir sie doch anschauen? Die Last Christi in Markus 9, 19. Da ist die Geschichte, dass die Jünger nicht heilen können, einen besessenen Jungen. Und Jesus sagt hier in Markus 9, 19, er antwortete ihm ab und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich mich mit euch leiden? Bringe den her zu mir. In den Evangelien wird das als Last gezeigt. Wie lange soll ich das mit euch noch aushalten? Und was ist hier, was für ihn eine Last ist? Es ist das ungläubige Wesen. Nicht nur dieses Mannes, nicht nur seiner Jünger, sondern aller Menschen, die er gekommen ist, zu erlösen. O, ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange muss ich das noch dulden? Wie lange muss ich noch eure Last tragen, bis ihr versteht, was ihr tun sollt? In Johannes, Kapitel 14, Vers 9. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du denn, zeige uns den Vater? Das ist die Last. Der Philippus war ein Zweifler, so wie ich auch. Der Philippus war in seiner Natur immer hinterfragend. Und wenn du jetzt einmal hinterfragst und die Dinge erledigt hast, warum würdest du wieder hinterfragen? Das würde bedeuten, du hast die Dinge noch nicht erledigt. Weil man kann nicht bauen, wenn man ständig das hinterfragt, was man schon gebaut hat. Und Jesus hat jetzt mit den Jüngern 3,5 Jahre gebaut. Und hier ist Philippus und fragt Jesus, zeige uns den Vater. Und Jesus sagt, mein lieber Philippus, wie lange musst du das noch lernen? Wie lange brauchst du, bis du begreifst, wer mich sieht, der sieht den Vater. So, was ist die Last? Die Last Jesu, die ja im Zusammenhang mit dem Erfüllung des Gesetzes Jesu steht hier in Galaterwerk. Eine Tage des anderen Last, so werde das Gesetz Christi erfüllen. Das müssen wir im Kontext sehen. Sonst denken wir, das, wozu uns Gott ruft, Gutes zu tun, ist eine Last. Ja, Krankheit, Armut, Elend ist unter der Sünde da. Aber für Christus war das keine Last. Uns aus der Not zu erlösen. Dazu war er gekommen. Dazu sind wir hier, dass wir den Menschen helfen in seiner Not. Dann war die Last Christi die Last, die ihm das Leben schwer machte. Und das war der Unglaube. Das war die Sünde der Menschen. So habe ich hier ein Bild genommen, eines Jungen, der trägt diese Bücher. Es scheint, dass sie ihm ziemlich schwer sind. Aber was versinnbildet die Last? Die Wurzel ist der Unglaube. Aber wir sehen ja nicht die Wurzel, wir sehen den Effekt, wenn wir im Leben, in der Gemeinde oder in der Gesellschaft mit den anderen Menschen sind. Was ist die Last, die wir tragen sollen, die Last der anderen. Kannst du die Unfreundlichkeit tragen? Kannst du die Ungerechtigkeit ertragen? Kannst du die Respektlosigkeit ertragen? Kannst du die Rücksichtslosigkeit deiner Mithausbewohner ertragen? Kannst du die Hinterhältigkeit tragen? Kannst du die Unzuverlässigkeit dulden? Kannst du die Lügenhaftigkeit, die Unehrlichkeit eines Menschen ertragen? Kannst du alle Laster, alle Fehler der Menschen tragen? Meine Lieben, das ist die Last Christi. Das ist die Last, von der Paulus in Galater 6 spricht. Weil er sagt, liebe Brüder, so ein Mensch etwa von einem Fehler übereilt wird. Er ist unfreundlich. Und vielleicht das erste Mal gehen wir darüber hinweg. Aber wenn diese Unfreundlichkeit bleibt, oder wenn seine Respektlosigkeit, seine Unachtsamkeit uns gegenüber dort stehen bleibt, wie gehen wir dann damit um? Können wir es wirklich tragen? Liebe Brüder, so ein Mensch etwa von einem Fehler übereilt wird, so helft ihm wieder zurecht, mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Nun nehmen wir wieder unseren Herrn und Heiland. Wie hat er den Philippus zurechtgewiesen? Weil der Philippus hatte einen wesentlichen Fehler. Aber hat er ihn verurteilt? Schaut, wenn andere Menschen Fehler tun, dann denken wir, die tun das absichtlich. Dann gehen wir auf diese Menschen ein und richten sie und sagen, du tust es schon wieder. Wir sehen nicht, dass sie übereilt werden von dem Fehler, weil sie eine sündige Natur haben. Und sicherlich wollen wir sie nicht richten, wenn jemand jetzt einen Fehler macht. Nehmen wir jetzt die Gemeinde. Er wird übereilt von einem Fehler. Er bricht die Ehe. Ja, was ja. Dann kann man ihn zurechtweisen. Aber wir müssen verstehen, die Zurechtweisung geschieht in sanftmütigem Geist. Das sagt aber nicht, dass die Gemeindezucht nicht erfüllt werden soll. Weil die Gemeindezucht ist ja dazu da, gerade in einem sanftmütigen Geist die Konsequenz zu zeigen seines Fehlverhaltens. Einer, der die Ehe bricht, kann Christus so nicht mehr dienen. Er muss sich bekehren, er muss seinen Wandel ändern. Deshalb braucht er eine Konsequenz. Die Krankheit ist doch ein Segen, weil Gott gibt dem Menschen die Konsequenz, nicht um ihn zu verurteilen, sondern ihm zu helfen, ihn zurechtzuweisen, dass er sieht, wie schlimm und wohin die Sünde führt. Aber in unserem irdischen, sündigen Natur, in unserem Irrtum unseres Herzens, gehen wir Kompromisse ein. Dann, wenn Menschen sanftmütig sind, denken sie, sie sind gleichgültig. Nein, die Fehler müssen angesprochen werden. Aber nicht in einer verurteilenden Form, sondern in einer sachlichen Form. Mit völliger Freundlichkeit und sagen, oh, da hat dich deine sündige Natur versucht. Du bist gefallen. Wir können das tragen. Nur bist du nicht mehr fähig jetzt zum Dienst. Deshalb müssen wir eine Konsequenz anwenden als Gemeinde, dass du erkennst, wohin es führt, wenn man sich, auch wenn man übereilt wird von einem Fehler. Versteht ihr, als der Paulus mit seinem Markus auf der ersten Dienstreise war und der Junge war noch nicht richtig fest, da hat er die Konsequenz gezogen, gesagt, ich kann diesen Jungen nicht mehr mitnehmen. Später hat sich der Markus gefestigt Und das wurde wieder gut. Aber in der Arbeit müssen wir die Sachlichkeit von der Menschen, wie soll ich sagen, von der Person trennen. Wir können jeden mit sanftmütigem Geiste zurechtweisen. Aber das, deshalb kann doch die Autorität der Gemeinde nicht leiden darunter, dass man Kompromisse schließt. Aber wir machen den Fehler, dass wir die Person, die fällt, verurteilen. Und dann können wir nicht mehr sanftmütig sein. Nein, dann musst du bestimmen. Dann bist du geärgert. Dann kannst du nicht tragen die Last des anderen. Die Fehler anderer zu tragen, das ist die Last. Und es ist wessen Last? Es ist die Last anderer. Wir müssen in der Lage sein, und die Liebe Christi wird uns dazu bringen, dass wir die Fehler anderer tragen, während wir sachlich konsequent bleiben. So war Christus. Was ist die Voraussetzung dafür, dass wir das tun können? Eine einzige Sache brauchen wir. Die Natur Jesu. Sein Leben muss in unserem Leben sein. Und das kommt ja nur durch den Heiligen Geist in unser Leben. Wenn das da ist, dann können wir die Last tragen. Weil die Liebe kann wie viel tragen? Ich lese es, weil es so schön ist. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Für wen und mit wem? Mit diesen. Schauen wir doch das Leben Jesu an. Wann war er unfreundlich? Auch dann, als er zurechtgewiesen hat, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Als er sogar ein Urteil über sie sprach, weil er war ja gleichzeitig auch Richter. Als er dieses Urteil sprach, sprach er sanftmütig, sprach er mit Tränen in den Augen. War er gerührt oder war er rau? Jesus war freundlich und langmütig. Wie lange hat er ausgehalten, seine Jünger? Wie lange hat er die Pharisäer und Schriftgelehrten ausgehalten? Wie lange hat er ausgehalten, als man Respekt rücksichtslos, als man ihn ungerecht behandelt hat, als man ihn angelogen hat, als man hinterhältig mit ihm umgegangen ist wie Judas? Wie hat Jesus es getragen? Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Wutwillen, sie bläht sich nicht, sie lobt sich nicht. Sie stellt sich nicht ungebärdig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet das Böse nicht zu. Das sind wir nicht, oder? Ist das die Beschreibung deines Wesens? Ihr wisst es ja, ich möchte dieses Wesen haben. Ich möchte eines Tages genauso handeln, wie das hier beschrieben steht. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu, weil es wird ja nicht mir getan. Und so kann ich die Last tragen. Sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit. Ich sehe natürlich, was um mich herum passiert. Aber mit wem habe ich Mitleid? Mit mir oder mit dem anderen? Sie freut sich aber der Wahrheit. Ja, Jesus hat sich für jeden gefreut, der zu ihm gekommen ist und von ihm gelernt hat, der das Evangelium angenommen hat. Wie war er froh und wie hat er sich gewundert über den Glauben dieses Hauptmannes? Wie hat er sich gewundert über den Glauben der kananitischen Frau zwischen Tyrus und Sidon, die nicht nachließ, bis sie bekam, was sie wollte? Wie hat er sich gefreut über die Wahrheit? Die Liebe verträgt alles. Jesus hat es alles vertragen. Jesus hat völlig vertraut, sie glaubt alles. Jesus hat gehofft, dass sein Vater es richtig macht am Kreuz. Und Jesus hat alles erduldet. Die Liebe hört niemals auf. So, Jesus sagt hier, traget die Last der anderen. Und das Tragen der Last der anderen ist, ihre Fehler zu ertragen. Wie anders wäre es, wenn der Bergpredigt stünde, wenn einer dir eine Haut hau ihm zurück. Wie wäre es, wenn in der Bergpredigt stünde Zahn um Zahn? Nein, er sagt nicht Zahn um Zahn. Nicht so, wie ihr gehört habt. Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet euch Fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne scheinen und aufgehen über die Bösen und über die Guten und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn so ihr liebet, ihr euch lieben, so was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und so ihr auch nur zu euren Brüdern freundlich tut, was tut ihr Sonderliches? Tun nicht die Zöllner auch also? Und die Heiden? Lasst uns doch das klar machen. Und ich betone es sehr, die Last, von der Paulus hier spricht, einer trage des anderen Last, bedeutet, ich kann die Fehler meiner Mitmenschen tragen. Das ist die Last. Das ist die einzige Last, die uns das Leben schwer macht, oder nicht? Wären alle um uns vollkommen, hätten wir eine Last zu tragen? Auch wenn es Kranke gäbe oder Armut und Not überall, das ist doch ein Vorrecht, wenn man alles zur Verfügung hat. Aber die Hinterhältigkeit eines Menschen zu ertragen, ist nicht menschlicher Natur möglich. Nicht möglich menschlicher Natur. Deshalb kommt Paulus und sagt, das Gesetz Christi, ist es, das ihr erfüllt, wenn ihr tragen könnt die Fehler anderer und sie mit sanftmütigem Geiste zurechtweist, sie nicht verurteilt, als wenn sie es täten aus Absicht, sondern sie tun es so, wie es ihnen, wie die sündige Natur sie betrügt. So das Gesetz Christi hat eine einzige Sache. Ist es etwas anders als das Grundgesetz aller Wesen? Widerspricht sich? Hat Christus ein anderes Gesetz? Nein. Aber er sagt in Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebt habe, auf dass auch ihr einander lieb habt. Dabei wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Und Johannes 15, 12, dann sagt er, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. So, was ist das Neue am Gebot? Nur das Ich ist neu. Nur das Ich ist neu. Jetzt hat die Welt, nicht nur die Welt, das ganze Universum, einen Menschen auf dieser sündigen Erde, das heißt in diesem schlimmen Zustand dieser Erde, ein Mensch, der geboren ist nach dem Sündenfall, hat das ganze Gesetz erfüllt. Das ist das Gesetz Christi. Das ist das, was er sagt, das neue Gebot. Ihr habt jetzt ein Vorbild. Jetzt habt ihr ein Mittel, es genauso zu tun. Er ist die Gnade, die sich offenbart hat. Und durch das, was er getan hat, tun wir jetzt das Gesetz Christi erfüllen. Wie ich euch geliebt habe. Nur das Ich ist anders. Alles andere ist dasselbe. Verlang nicht, so wie Galater sagt hier, das Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Sind wir nicht im selben Thema, dass die, die kommen und Streit anfangen, doch nicht liebevolle Menschen sind? Die, die Streit anfangen, kommen nicht von Christus. Sie kommen aus dem Fleisch. So, das Gesetz Christi ist derjenige erfüllt das Gesetz Christi, der die Fehler anderer, deren Ungerechtigkeit und all die Dinge, die ich da aufgezählt habe und alles, was es noch gibt, erdulden können. Sie haben dann Christus in ihrem Herzen. Sie beweisen dann, dass sie das Gesetz Christi erfüllen. Aber hier steht, denn ein jeglicher wird seine Last tragen. Was ist die eigene Last? Was ist das, was mir und dir das Leben schwer macht? Ist es der Nächste, der nicht das Richtige tut? Ist es dein Mann oder deine Frau? Sind es die ungehorsamen Kinder oder die weltlichen Menschen? Sind es deine Arbeitskollegen oder Kolleginnen? Wer sind es, die dir eine Last sind? Welches ist deine Last? Weil könntest du deine eigene Last tragen, dann könntest du auch die Last der anderen tragen. Und da steht Jesus in Matthäus 11, wir alle kennen die Texte sehr schön. Ich möchte deutlich machen, dass Jesus nicht die Last anderer getragen hat. Er hat die Sünde aller getragen, weil das ist die Last. Aber was sagt er hier in Johannes, in Matthäus 11 von Vers 28? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ihr tragt eine Last. Ich will euch erquicken. Aber wie? Durch sein Handeln oder durch das Handeln derer, die zu ihm kommen? Er sagt, nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. So, wer muss hier was tun? Jesus oder der zu ihm kommt? Ganz eindeutig, der zu ihm kommt, wird aufgefordert, seine Last wegzutun. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was ist unsere eigene Last? Weil steht hier, weiset den zurecht mit sanftmütigem Geiste. Lernet von mir. Was macht unser Leben schwer? Das ist eine einzige Sache. Das ist unsere sündige Natur. Oder das Fleisch, wie der Paulus es nennt. Dieses Ding führt uns, dass wir zornig werden, wenn Menschen nicht das Richtige tun. Das führt uns, dass wir streiten und Zwietracht haben, dass wir nicht in einem sanftmütigen Geist die Dinge begegnen können. Diese sündige Natur führt uns zum Ehebruch. Sie führt uns zur Hurerei. Sie führt uns zur Zauberei, zum Aberglauben. Sie führt uns zum Lug und zum Betrug. Sie führt uns zu Ungeduld. Sie führt uns zur Ausschweifung und sie führt uns zur Unversöhnlichkeit. Das ist die eigene Last. Jesus sagt, kommt her zu mir, ihr, die ihr eine schwere Last tragt. Lernet von mir. Weil wenn ihr mein Joch nehmt, das nichts anderes ist als das Gesetz, nehmt von mir und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So, hier ist Christi Gesetz, sein Joch und sein Vorbild. In einem Text, das Joch ist das, womit man etwas trägt. Und das Gesetz Gottes ist tatsächlich, das Joch, Jesus hat immer von seinem Vater genommen. Deshalb konnte er alles tragen, was die Menschen getan haben. Das war die Erfüllung des Gesetzes. Deshalb war für ihn seine Last, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn die sündige Natur weg ist, dann wird die Last, andere zu tragen, leicht. Bis dann ist sie unmöglich. Bis dann quälst du dich alleine, die Last anderer zu tragen, ihre Fehler auszuhalten. Deshalb sagt Paulus, ein jeglicher wird seine Last tragen. Und er sagt, es aber ferne von mir zu rühmen, denn allein dem Kreuze Christi, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Schaut, wenn die sündige Natur gekreuzigt ist, wenn das, was uns die Last bringt ins Leben, gekreuzigt ist, dann können wir jegliche Last anderer tragen. Ansonsten werden wir explodieren und dann werden wir genau dieselben Fehler machen wie die anderen, weil er sagt hier in Kapitel 6, Vers 1, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Weil wir werden schnell versucht. Unsere sündige Natur kann uns schnell betrügen. Und so kommen wir dann in eine schwierige Last. Das Kreuz ist die Lösung für alle Nöte, die wir haben. Weil unsere Not ist, dass die sündige Natur nie die Fehler anderer tragen kann. Unsere sündige Natur muss die anderen korrigieren, weil sie ist immer rechthaberisch. Aber ist sie tot, dann haben wir das, den Geist Christi, dann haben wir Christi Joch. Dann nehmen wir uns nicht mehr nach Menschen, dann nehmen wir uns nach ihm. Und dann lernen wir von ihm, sanftmütig zu sein, demütig. Wir halten uns nicht mehr für jemanden, der wir nicht sind. Wir erheben uns nicht mehr über andere, wüssend, warum sie etwas tun oder nicht tun. Wir blieben so wie Jesus. Auf was der Mensch sät, von dem wird er ernten. Wisst ihr, ich habe das so gewählt. Wir lesen zwar hier häufig, was der Mensch sät, das wird er ernten, das stimmt. Aber der Mensch kann ja von sich aus nichts sehen, er muss auf etwas sehen. Wer auf sein Fleisch sät, wer aus dem Fleisch lebt, der wird ernten aus dem Fleisch. Wer auf den Heiligen Geist, das Leben Jesus sät, das heißt, er mit ihm zusammenarbeitet, der hat eine andere Zukunft. Hier, das ist, sind die Früchte des Geistes und des Fleisches. Und das Ergebnis ist, Tod, Verderben, wer auf seine sündige Natur sät. Und das andere ist Leben in Ewigkeit. Das ist die Wahl. Auf was der Mensch sät, von dem wird er ernten. Ich möchte sehen auf Christus. Ich möchte durch den Heiligen Geist das tun, was hier steht, tut Gutes, ohne aufhören. Denn zu seiner Zeit werde ich auch ernten, ohne aufhören. Dieser Geist wird mich befähigen, in Zusammenarbeit mit ihm, das Gesetz Christi zu erfüllen, nämlich alle Fehler meiner Mitmenschen zu tragen. Die Last wird nie zu schwer, wenn mein Ich tot ist. Dann wird es eine Leichtigkeit sein, freundlich zu sein, dort, wo man mir böse ist. Ist aber meine Natur nicht tot? Ist das Fleisch da, das mir es mich selbst betrügt? Dann werde ich nie die Last und die Fehler anderer tragen können. Und dann wird es immer Streit geben, immer Kampf. Und ich werde unglücklich sein und krank. So, das ist die Wahl, die wir haben. Hier in diesem Galaterbrief. Haben wir das Kreuz, dass das hier tötet, dass das nicht mehr existiert und nur noch das in unserem Leben. Das ist das, was ich will. Und ich hoffe, du willst es auch. Amen.